Eine neue Folge, neue Wirtschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Nachdem wir uns inzwischen schon mit vielen Teilen der Wirtschaft und auch eines Unternehmens auseinandergesetzt haben, wollen wir heute mal auf einen weiteren zentralen Bereich eingehen, und zwar auf Marketing und Kommunikation. Und dazu haben wir den Spezialisten Fabian Schütze heute mit dabei. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Herzlich willkommen bei Neue Wirtschaft, dem Podcast, wo Visionen, Innovationen und Strategien aufeinandertreffen. Präsentiert von ihren Gastgebern Dan Bauer und Dr. Andreas Kohn.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, lieber Fabian. Hallo, Dan.
Hallihallo.
Buongiorno.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, Fabian, dass wir dich heute mit dabei haben als Spezialisten. Und wir machen das wie immer, dass Dan und ich gleich schon direkt mit einer ganz konkreten Frage anfangen. Und der erste Teil darfst du dich gerne ein bisschen vorstellen und dann auf unsere Frage eingehen. Und deswegen starten wir schon mit dieser magischen Frage wie immer. Stell dir vor, die Transformation, die wir im Moment in unserer Wirtschaft erleben, im Rahmen der Digitalisierung, Globalisierung und alles, was noch da dran hängt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die ganze Kommunikation und auf die Art und Weise, wie zwischen Firmen und Kunden und auch zwischen der Regierung gearbeitet wird. Stell dir vor, das wäre fertig. Wir wären einfach mal fertig. Was glaubst du in deiner Vorstellung, wie würde die neue Wirtschaft aussehen?
Die neue Wirtschaft würde so aussehen, dass wir viel mehr Service hätten und weniger Pain jeden Tag hätten. Beispielsweise, wenn ein Flug ausfällt und ich eine Reise antreten möchte und zum Beispiel nach München möchte, dass das alles von Geisterhand gemacht wird, weil jemand bereits weiß, dass ich irgendwo hin möchte. Dahinter ist ein Provider, der sagt, ach, der gute Doktor, der hat doch einen Termin beispielsweise und das wird im Hintergrund alles erledigt. Ja? Also ich denke, die Zukunft, wenn alles fertig ist, geht es um Service. Es geht darum, dass wir wirklich qualitative Zeit haben, dass wir uns viel weniger mit Dingen auseinandersetzen müssen, auf die wir gar keinen Bock haben, die uns aber tagtäglich immer wieder daran erinnern, dass wir uns plötzlich mit Sachen beschäftigen müssen. Können wir später nochmal drauf eingehen. Schön, dass ich hier sein darf. Danke an Mighty Dan und Super Doktor Andreas.
Gerne. Dann darfst du jetzt auch den zweiten Teil der Frage noch beantworten und gerne noch kurz ein bisschen was zu dir, zu der Agentur und zu deinem Werdegang erzählen.
Ja, zu meinem Werdegang. Ich hatte tatsächlich das Privileg des leidtragenden Diploms. Bedeutet, ich durfte mit etwas anfangen, wo ich noch nicht wusste, was ich hinterher machen möchte. Ich habe gehört, das gibt es leider so nicht mehr, sondern heute weiß man direkt, was man kann, was man will und am Ende ist man das auch. Chapeau. Das war bei mir nicht so. Ich habe Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert. So hieß das oder so heißt das, glaube ich, immer noch in Hildesheim, für alle, die es kennen, bei Hannover. Was das Spannende daran und warum ist das wichtig zu erwähnen? Kulturwissenschaften aus Sicht, würde ich sagen, der Kommunikation, ästhetischen Kommunikation. Also im Sinne, wie kommuniziert Theater, wie kommuniziert Film, wie Musik und so weiter und so weiter. Literatur und damit habe ich mich auseinandergesetzt und dann war die große Frage, ja, was machst du denn jetzt damit? Das habe nicht nur ich mich gefragt, das hat so ungefähr jeder sich gefragt, wo ich mich beworben habe und die haben gesagt, ja, was willst du eigentlich? Ne, das war so eine schöne Zeit, ich glaube so 2010, 2011, da war mal so ein bisschen Wirtschaftstrouble, wenn wir uns so zurückerinnern und war dann so ein tiefes Loch gefallen, weil ne, das ist irgendwie ein blödes Gefühl, du bist irgendwie fertig. Irgendwie nicht. Und du denkst, ja, jetzt bin ich bereit für die Welt. Und die Welt sagt so, ja. Und wer bist du? und ich würde sagen, ich habe dann über Umwege dann gefunden, was irgendwie dann doch vielleicht in die Wiege gelegt worden ist. Nämlich habe ich dann den Weg tatsächlich zur Kommunikation gefunden. Ja? Ich habe gemerkt, okay, was ich seit jeher spannend fand. Damals, da gingen so Sachen los, das nannte sich YouTube, Facebook und so weiter, das kam so hoch und ich habe mich dann Diplom so damit beschäftigt, wie das Ganze kommuniziert, wie das auch Unternehmen machen könnten und bin dann rausgegangen, habe gesagt, Unternehmen, wo seid ihr? Und die haben gesagt, naja, was ist nicht wichtig für uns? Bin dann ein Jahr rumgeirrt, um dann bei einer Agentur zu landen, die gesagt hat, hey, wir haben einen großen Kunden, die machen das, willst du für uns arbeiten? Und das war so mein Einstieg. Und dann habe ich mich immer weiter mit letztlich Technologie, was es ja irgendwo auch ist, ja, und Kommunikation auseinandergesetzt. Und so ging mein Werdegang weiter und 2019 Tresonus mitgegründet und wir sind letztlich ja ein Dienstleister, wenn es um Kommunikation geht, also Kommunikation in zwei Richtungen. Einmal technologisch, was verändert sich da? Und B, wie nutze ich das auch, also wie kann ich Technologie letztlich auch mit Kommunikation bespielen? Und dann sind wir auch beim Thema Blau-Marketing, Echtzeit-Marketing, um was es ja so ein bisschen gehen soll.
Absolut. Und jetzt hast du in deiner, vielen Dank erstmal, jetzt hast du in deinem Anfangsstatement ja schon gesagt, dass wir, da zitiere ich ein berühmtes Buch, so ein bisschen Servicewüste, das heißt eigentlich Servicewüste Deutschland, aber ich glaube, das ist in vielen Ländern noch so anzutreffen, dass wir so eine Servicewüste erleben. Und jetzt machst du natürlich nicht die Services, aber wo sagst du, ist da die Schnittstelle und wie dürfen sich Unternehmen da auch kommunikativ nach innen und auch nach außen nochmal anders aufstellen, um vielleicht nicht vorhandene Services zumindest kommunikativ abzufedern oder neue Services einzuführen und dann auch bekannt zu machen? Mhm.
Servicewüste, ja, ein großes Wort. Ich würde mal ein Beispiel bringen, wie sich Service und Kommunikation verändert hat. Ja, es gibt ja immer mal so Vorreiter und da gibt es so Dinge, die es plötzlich so gibt und man denkt sich so, aha. Und was mir da einfällt, weil ich vorhin ein Päckchen erwartet habe und das netterweise schon so getimed habe, dass das jetzt nicht klingelt, wenn es gut läuft. Es gab irgendwann mal eine tolle neue Funktion, dass man sehen kann, wo ein Päckchen ist. So, ne, 3 Stops entfernt, in 5 Minuten bei dir und so weiter. Und das ist erstmal ein Service. Also erstmal ist es eine Technologie. Erstmal ist es eine Technologie. Irgendjemand trackt, wo dieser DHL oder welcher auch immer Wagen sich gerade befindet. Und diese Technologie ist da und die wird erstmal genutzt. So, und jetzt muss es irgendeinen schlauen Menschen geben, der sagt, wow, das ist doch eigentlich ziemlich cool. Wie wäre das denn, wenn wir jetzt den Kundinnen und Kunden sagen, wo dieses Ding ist? Plötzlich haben wir einen Service-Gedanken. Also wir haben eine möglicherweise Herausforderung und wir denken jetzt, ach toll, ich habe Informationen, ich habe Daten, kann ich das jetzt nach außen tragen? Und was passiert, ist ja ein Doppeleffekt. Also auf der einen Seite kann ich jemand sagen, hey, da ist ein Päckchen und ich kann mich freuen, ich kann mich drauf einstellen. Gleichzeitig erschlage ich aber natürlich noch etwas Zweites, indem ich sage, hey, lieber Fabian, möchtest du nicht das jetzt vor der Tür ablegen lassen? Oder beim Nachbarn oder sonst wie, dann habe ich eine Feedbackschleife weniger im Sinne von Retourprozess. Das Päckchen geht wieder mit, niemand ist da, ich kann die Tür nicht aufmachen. Ich muss am nächsten Tag zu irgendeinem Kiosk laufen, der nur 15 bis 16 Uhr offen hat und solche Sachen. Und dann ist es plötzlich wieder Service. Also Service, in dem ja etwas zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal auf diesen Begriff Servicewüste eingehe, ich glaube, in ganz vielen Unternehmen, ja, das war jetzt ein Beispiel, es gibt Daten, es gibt Informationen, die ohnehin genutzt werden. Und das ist das ganz Spannende, wenn man mit vielen Unternehmen spricht, die haben eine Information. Die Frage ist, aus welcher Brille betrachtet man die Information? Ja, ist das jetzt interessant, dass meine Lieferkette so ist? Und ja, Gott, ich weiß, dass dieses Teil, was ich fertigen möchte, erst in 4 Wochen später fertig ist, gerade aktueller Fall, weil ein Schiff über Afrika fahren muss. Und behalte ich das für mich und kriege vielleicht einen gewissen Kommunikation zurück im Sinne, wo ist denn die Ware und was ist denn hier eigentlich los? Und oder habe ich plötzlich diese Möglichkeit zu sagen, na, kann ich das als Kommunikationsanlass nehmen, mit jemand in Kontakt zu geben, einen Service zu geben, ein Vertrauen aufzubauen? Also ich glaube, das ist so der Punkt. Und ich glaube, dass es an vielen Stellen leider ein bisschen, naja, ich sag mal, verschlammt wird oder das Potenzial nicht gesehen wird oder verschleppt wird. Ja? Mhm. Also verschleppt, das ist so eine Sache, die jetzt ein Beispiel jetzt aus, weil wir gerade über München und so weiter gesprochen haben, gibt es ein großes Unternehmen, was Menschen beförderte auf Schienen, ja, wo eigentlich die Informationslage sehr gut ist auf der einen Seite, weil ne, man kriegt eine Push und sonst was. Nachteil, wenn ich das zu spät bekomme, ja, und dann schon irgendwo stehe und ich bekomme eine Information, ach übrigens, das kommt jetzt 30 Minuten vorher und man kriegt raus, die Fahrt war schon 30 Minuten vorher, die Information hätte schon 30 Minuten vorher da sein können, dann hätte ich vielleicht noch was anderes gemacht. Dann hat es wieder einen negativen Effekt. Aber das jetzt nur so, um mal so zwei Beispiele zu bringen, also auf der einen Seite das Postauto, auf der anderen Seite etwas auf der Schiene. Das wäre jetzt so meine Antwort darauf.
Fabian, die, wenn ein Unternehmen wächst, hat es verschiedene Wachstumsschritte. Und ganz, ganz häufig ist es so, dass dann die Unternehmensführung einfach im Tagesgeschäft hängt, zu wenig Zeit hat, um sich Gedanken zu machen. Was ich mich frage ist, dieses Potenzial von Service oder von Kundenbindung, von Mitarbeiterbindung, von Kommunikation, von allem, was da dranhängt, das Potenzial zu verstehen, das geht relativ einfach. Was ich nicht verstehe ist, warum man sich gerade auch bei strukturellen Problemen, die durch Wachstum entstehen und nicht behoben werden, weil man sich um sein Tagesgeschäft kümmert, warum man nicht nur diese Wachstumspotenziale missachtet, sondern warum man auch tatsächlich da keinen Wert mehr drauf legt. Und das ist was ich persönlich nicht verstehe. Gerade die Nähe zu jemandem ist ja das Entscheidende. Wir haben jetzt hier so ein riesen Einzelhandelsthema. Und wenn ich in Einzelhandel gehe, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ich da irgendwie besonders willkommen bin oder dass man mich braucht als Kunde oder dass ich da irgendwie nur zu Hause sein könnte, sondern Gott sei Dank, ich bin halt da und wenn du wieder weg bist, dann haben wir weniger zu tun. So, Fabian, an dich. Du kennst viele Unternehmen und arbeitest mit ihnen zusammen. Was ist das Problem, warum man da nicht drauf achtet? Obwohl das doch offensichtlich so immens wichtig ist.
Ich glaube, da sind unterschiedliche Faktoren, die zusammenspielen. Also auf der einen Seite, ich würde mal generell ausklammern, oder das wäre für mich ein anderes Thema, welcher Mensch sitzt da vor dir? Ja, also ich muss schon einen gewissen Skill mitbekommen, ja, wenn ich jetzt im Einzelhandel bin und das ist so, hat ein paar andere Sachen mit Bildung, würde ich mal, oder mit Weiterbildung vielleicht. Aber wenn wir das mal auslassen, weil deine Frage geht ja genau in diese Richtung, was ist denn von einer C-Level oder Management das Thema wert? Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht so häufig ist, dass jemand sagt, das hat keinen Wert, sondern dass niemand da ist und sagt, das hat einen Wert.
Oh, auch schön.
Das heißt, ich brauche zwei Sachen. Also ich brauche auf der einen Seite jemand, das klingt jetzt so hart, aber der im Unternehmen aufsteht und sagt, hey, ich habe eine tolle Idee, weil so flach die Hierarchien sind, desto häufig sind sie doch sehr, gibt es eine gewisse Hierarchie und man möchte vielleicht auch dem oder der anderen Chef in Gefallen und äußert vielleicht manche Wünsche nicht. Aber jetzt, um das Thema Service zu haben, da ist es meiner Meinung nach oder aus der Erfahrung, müssen unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen. Ja, also auf der einen Seite brauche ich jemand, der in Kommunikation oder Marketing denkt, jetzt als um in dem Beispiel zu bleiben. Aber ich brauche auch jemand anderes, der quasi aus einem Unternehmen herausdenkt. Ja, oder jemand, der ein Techniker, der in verschiedenen anderen Bereichen ist und der weiß, ach ja, wir haben diese Information. Hat mich nur noch nie jemand gefragt. Das Spannende ist, wenn man solche Leute zusammenbringt und wirklich sagt, hey, wie können wir denn unser Unternehmen verbessern oder wie können wir denn ein neues Kundenerlebnis schaffen und so weiter. Und man macht das mal so ein bisschen über die Bereiche hinaus, kommen unglaublich viele Ideen, und da fangen die Leute an zu sprudeln. Die zweite Herausforderung ist dann genau das. Eine Seite ist, diese Informationen abzugreifen. Die zweite ist, das wieder schmackhaft zu machen für ein gewisses Management. Und dann gehört ein bisschen mehr dazu, weil dann kommen auch andere Fragen, weil dann kommt die Frage, ja, was hat das denn für einen Wert? So, und jetzt muss man tatsächlich sagen, naja, Service allgemein ist natürlich erstmal schwer zu bemessen. Ja, also im Sinne, es ist eine strategische Entscheidung. Möchte ich einen Service bieten? Möchte ich jemand an mich binden? Je nachdem, in welchem Business ich bin, kann ich jetzt schlecht vorrechnen und sagen, ja, wenn wir diese Maßnahme einführen, dann werden wir in einem Jahr XY Euro und so weiter haben. Das funktioniert halt nicht. Aus diesem Grund, das ist diese zweite Herausforderung, also das eine, das zu identifizieren, mit den richtigen Leuten zu sprechen. Das zweite ist tatsächlich, das entsprechend für eine gewisse Hierarchieebene schmackhaft zu machen. Das ist so der zweite Knackpunkt. Aber in den seltensten Fällen hatte ich erlebt, dass jemand sagt, ich glaube nicht, dass das einen Wert hat, sondern überzeuge mich. So. Das Lustige ist, abschließender Satz dazu, wenn es jemand anders gemacht hat, dann ist es wieder einfach.
Ja, genau. Dann kannst du sie auch abschauen. Und ich habe, also meine Erfahrung ist, ein Freund von mir hat ein Unternehmen, das Kundenbeziehungen automatisiert für Unternehmen, die das sehr intensiv machen, wo quasi kein Personal dafür zur Verfügung stehen kann, weil es einfach viel zu viel ist. Und bei ihm ist es so, dass allein der Net Promoter Score, wenn er den als Return of Invest dagegen rechnet, dann ist es ein Kapitalwert auch, also den du wirklich auch messen kannst, den du wirklich auch spiegeln kannst, weil du sagst, wenn mein Net Promoter Score über 8 oder 9 liegt, dann bekomme ich daraufhin einfach neue Kunden, die ich nicht bewerben muss, weil die durch Mundpropaganda kommen, durch Empfehlungen kommen und das sind kostenlose Kunden für mich. Und das ist ein Wert und mich begeistert deswegen deine Antwort, das ist ein Wert, den ich messen kann, aber der wird erst dann verstanden, wenn der einmal kommuniziert wurde. Deswegen hoffe ich, dass unsere Folge hier gerade ganz, ganz, ganz oft gehört wird, damit man einmal verstanden hat, das hat einen Riesenwert. Das würde für uns bedeuten, dass wir da draußen auch besser behandelt werden. Das würde ich mir wünschen.
Ja. Ich gehe mal kurz dazwischen und Dan würde dich bitten, für den geneigten Zuhörer, der es nicht weiß, kurz zu sagen, was der Net Promoter Score ist.
Aber selbstverständlich, der Net Promoter Score ist, man kennt das, glaube ich, von Flughäfen. Da gibt es so ein Button, da sind ein Gerät, da sind drei Buttons zum Beispiel drauf. Da ist ein böses Smiley, ein mittleres und ein gut gelauntes Smiley. Und wenn ich dann vorbeigehe, dann kann ich da draufhauen und kann quasi meine Meinung abgeben, fand ich das jetzt besonders toll da oder fand ich es nicht toll. Und daraus ergibt sich ein gesamter Wert und diesen Wert nennt man Net Promoter Score, also NPS. Und das kann ich natürlich in verschiedensten Sachen machen. Ich kann das auch bei Bewertungen machen mir anschauen, ist das Produkt bewertet worden, ist meine Dienstleistung bewertet worden. Ich kann dazu Umfragen machen. Fasziniert aber an dem Net Promoter Score ist, dass alles unter 8, also man zählt von 0 bis 8, alles unter 8 keine Empfehlungen hervorruft, sondern dann sind die Leute einfach nur glücklich damit. Und das muss man mal verstanden haben, dass eine Empfehlung, man wird nur weiterempfohlen, dann, wenn es mindestens 8 sind. Und ich glaube sogar schon unter 5 oder unter 6 spricht man dann negativ darüber und das hat natürlich auch die andere Seite. Wenn ich auch bei 8 eine Empfehlung ausspreche, kann ich auch bei 3 sagen, das war ein schlechtes Unternehmen, das war eine schlechte Erfahrung, geh da auf gar keinen Fall hin. Und das natürlich muss ich auch im Blick haben, weil das natürlich in beide Richtungen feuert.
Absolut. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist was ganz Wichtiges und Essentielles. Man kann das in verschiedenen Größen einsetzen, ja, würde ich mal sagen. Also so ein NPS, das ist jetzt, da gibt es ja unterschiedliche Ausbaustufen. Vielleicht für jemanden, der sich allgemein mal grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ja, und sich so randocken möchte, empfehle ich immer, mal wirklich eine Kleinigkeit mal rauszusuchen und zu analysieren. Ja, wenn wir im digitalen Bereich sind, ein schönes Beispiel, hatte ich neulich wieder, ich bin auf irgendeiner Webseite, wird irgendwas eingeflogen, ich kriege, was weiß ich, Prozente XY, wenn ich jetzt ein Newsletter anmelde. So. Bin sowieso bin in der tendenziellen Kaufentscheidung so und sage, ja, wieso nicht? Gebe meine E-Mail ein und ja, meine Erwartungshaltung ist, innerhalb von 10 Sekunden muss die da sein. So, wenn die nicht da ist, dann werde ich schon ein bisschen ungemütlich, dann gebe ich sie nochmal ein. Im schlimmsten Fall sagt er, die E-Mail wurde schon eingegeben, dann werde ich noch ungemütlicher. Habe ich schon keinen Bock mehr, also NPS gleich 1 bis 3 so ungefähr. Genau. Ich habe die dann, glaube ich, 6 Stunden später bekommen. Ich habe mich auch nicht mehr damit, also das ist jetzt so ne, da lächelt man so drüber hinweg. Aber tatsächlich mal als Unternehmen zu überlegen, wo biete ich denn gerade beispielsweise Dienste an und funktionieren diese Dienste? Ja, weil hinter solchen Sachen ist häufig kein NPS-Score. Das wird nicht getrackt und ich würde jetzt auch, und das ist ja das Thema qualitatives Feedback, ich würde jetzt nicht zurückschreiben und sagen, was fällt euch ein, 6 Stunden später, bla bla bla, sondern ich nehme es halt zur Kenntnis und sage ja,
du bist halt raus, ne?
Ich bin halt raus. So, ich hab ein kurzes Zeitfenster. Ich habe ein kurzes Zeitfenster, wo ich mich gerade mit etwas beschäftige. Ja, Thema so Zeitknappheit und so weiter. Und da bin ich jetzt gerade empfänglich. So, entweder ich nutze das, das heißt für ein Unternehmen zu schauen, okay, bin ich in dieser Zeit mit Echtzeit gut aufgestellt, jemand ganz schnell zu erreichen? Kann ich das optimieren? Das Lustige, wenn ich das mache, da sehe ich sehr schnell einen Uplift und zwar auch monetär.
Auf jeden Fall.
Und das ist für viele dann tatsächlich dann die, ja, die Legitimation zu sagen, okay, jetzt lass uns mal über das nächste Projekt sprechen. Das hat ja schon gut funktioniert.
Schon alleine.
Wo haben wir das denn noch?
Wenn du in dem Fall ein Marketing betreibst und jetzt du als Lead reinkommst und das Lead hat 60 Euro gekostet oder lass 80 Euro kosten und der ist dann weg entsprechend, weil der einfach keinen Response bekommt, dann sind das 80 Euro, die sind einfach für die Katz.
Ja. Da kannst du natürlich auch die Conversion Rate, ach, da kann man wunderbar Sachen mit steigern, aber Fabian, du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen und das ist ja so ein bisschen auch dein aktuelles Forschungsfeld, Steckenpferd, mit einem Thema, mit dem du dich gerade sehr aktiv auseinandersetzt, das ganze Thema Echtzeit und ja, Now-Marketing hast du es sogar genannt. Vielleicht möchtest du uns da so ein bisschen nochmal einführen, wie du diesen Gedanken, den du ja gerade schon so ein bisschen auf der Service-Ebene skizziert hast, wie du den gerne Unternehmen weiter vermitteln möchtest.
Also ich glaube, was mir wichtig ist oder was mich so zum Nachdenken gebracht hat, ist erstmal zu verstehen, das, was wir gerade gesprochen haben, ist ja letztlich eine Gedankengrundeinstellung. So. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Also Echtzeitmarketing hat für mich erstmal gar nichts mit Technologie zu tun. So, also ja, irgendwann brauche ich eine Technologie, ja, damit das Ganze funktioniert. Aber im ersten Kern geht es nicht um die Technologie, sondern es geht darum, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was hatte bei mir so ein bisschen das Ganze ausgelöst und wie kann ich vielleicht auch Unternehmen dazu begeistern, darüber nachzudenken? Das war tatsächlich ein Buch von Professor Hartmut Rosa. Das ganze Buch heißt Beschleunigung. Das scheint jetzt erstmal gar nichts oder vielleicht doch mit diesem Thema zu tun zu haben. Da geht es, er hat was Interessantes untersucht, nämlich ging es in dem Buch darum, dass er der These nachgegangen ist, in den 2000er Jahren, also in unserer Zeit, dass die Leute ganz, ganz viel Zeit haben und gar nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit und dass es ein großes Problem vielleicht gibt, Suizid, weil die Leute nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen. Warum ist man davon ausgegangen? Man ist davon ausgegangen, weil man gesagt hat, es gibt eine technische Beschleunigung. So, technische Beschleunigung im Sinne von, es gibt eine Waschmaschine, wurde erfunden, Staubsauger, Mikrowelle, ach, was weiß ich, jetzt im privaten Umfeld, im Business natürlich auch. Das heißt aber, wenn ich davor 4 Stunden gebraucht habe, die Wäsche zu waschen, dann mache ich das jetzt vielleicht in 20 Minuten insgesamt. Ich habe 3:40 gespart. So, und das hat man ein bisschen hochgerechnet, gesagt, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo die Leute nur noch Zeit haben, wegen Technologie. So, und er hatte das untersucht und mit Menschen geredet und die haben gesagt, das ist genau das Gegenteil passiert, ich habe gar keine Zeit mehr. Dann hat er gesagt, das ist aber komisch, weil es gibt ja die technologische Beschleunigung, das ist ja nicht frei erfunden, das ist ja tatsächlich so. Aber letztlich macht das was mit einer Gesellschaft, ja, das macht was und das führt zu anderen Erwartungshaltungen. Ja, jetzt weiß ich halt, dass ich die Wäsche in 20 Minuten machen kann. Das hat eine gewisse Auswirkung. Das hat eine Auswirkung auch im Business-Kontext. Einfacher Beispiel, ich schreibe einen Brief an ein anderes Unternehmen, das hat vielleicht 7 Tage Zeit dann zu antworten, das ist okay. E-Mail erwarte ich eigentlich schon am nächsten Tag eine Antwort, im Chat erwarte ich eigentlich sofort eine Rückmeldung, solche Sachen. Und das Spannende jetzt ist, dass es zu einer, ja, Intensivierung kommt und der Ausblick war von ihm zu sagen, naja, was ist eigentlich das Ganze, wonach man sich sehnt? So, und das hat jetzt so ein bisschen mit Neuromarketing zu tun, ich will das jetzt gar nicht zu sehr miteinander verknüpfen, aber so dieser Wunsch, Zeit zu haben, so als Mensch, als ganz intrinsischer Wunsch. Was du auch immer mit der Zeit machst, ob du jetzt mehr arbeitest deswegen, weil das dich erfüllt oder mit den Kindern Zeit verbringst, ist erstmal ganz egal. Aber es selber zu gestalten. Und der Prophet des Ganzen ist Technologie. Ich erwarte von Technologie, dass sie mein Problem löst. So. Und das Schöne ist, wenn wir heute sprechen und über KI sprechen, dann ist wieder der nächste Prophet am Horizont, der sagt, hey, ich mache das alles für dich. So, das hat aber wieder eine direkte Konsequenz auf die Gesellschaft. Ja, ich nehme das Beispiel, da gibt es eine schöne App, ja, wenn wir über Bücher reden und Bücher lesen, was weiß ich, ich hatte eine Woche Zeit, ein Buch zu lesen, jetzt gibt es sowas wie Blinklist oder wie diese Apps heißen, die machen Zusammenfassungen in 15 Minuten, ja, dann kann ich schon erwarten, dass man vielleicht auch 5 Bücher oder 10 Bücher in einer Woche quasi konsumiert. Also es hat immer diese Rückkopplung. So, und aus diesem Gedanken, so diesem Wunsch zu sagen und zu sagen, nein, das ist ein ganz wichtiger Treiber für uns als Mensch, dieses Zeitgefühl zu haben. Daraus bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, das stärker zu verfolgen und zu sagen, wie kann man Service anbieten? Also wie kann man jemand anderes mehr Zeit geben, mehr Freiheit geben, Probleme tatsächlich zu lösen? So, und dann war quasi der Punkt weiter zu sagen, hey, das hat was mit Zeit zu tun. Das hat was mit einer Zeit in dem Moment, in dem ich mich befinde, zu tun. Ich muss etwas in der Situation lösen, wo jemand ist. Und das ist quasi die Brücke zur Echtzeit, wenn man so möchte. Und das als Unternehmen zu begreifen, zu sagen, da ist ein übergeordneter Wunsch und ich kann hier einen wichtigen Teil bringen und in meinen Möglichkeiten kann ich das tatsächlich jemand auf einem Präsentierteller geben. Der eine hat vielleicht mehr technische Möglichkeiten, der andere, Dan, wie du es gesagt hast, kann vielleicht tatsächlich einfach für sich am Point of Sale in der Datenbank gucken und kann jemand direkt eine Auskunft geben. Ja, so diese Erwartungshaltung, die jetzt plötzlich jemand hat, ein Service, nämlich immer auch sofort Auskunft zu haben, das gekoppelt, ja, das ist quasi tatsächlich so der Punkt.
Finde ich zum mega Thema spannend. Richtig mega spannend. Fabian, wir machen das immer so, dass wir quasi ja eine Impulsfolge haben, das ist jetzt hier unsere, und wir unsere Gäste dann extrem gerne danach nochmal einladen und genau nochmal vertiefen, um was es da geht. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, Andreas ist dir mit Sicherheit sehr, sehr dankbar und nickt. Danke, dass du heute da warst und bis ganz, ganz bald. Und euch auch allen da draußen, ja, wir hoffen wirklich, dass NPS ab heute eine Nummer ist im Unternehmen. Und ne, wenn ihr was braucht, fragt den Fabian. Bis dann. Ciao.
Alles klar. Danke euch. Danke.
Tschüss. Ciao. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Dies ist ein Podcast des Fortschrittscenter Mittelstands in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsrat Transformation Deutschland. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen erhabenen Tag und freuen uns, wenn Sie bald wieder bei uns dabei sind.